Ich darf Sie alle herzlich begrüßen zur Bibelstunde und Sie sind herzlich willkommen am 12. Februar 2017. Die ganz Aufmerksamen haben gemerkt, dass es da einen kleinen Fehler im Datum gibt, aber wir haben den 12. Februar, richtig? Ja. Jeder Sonntag ist ja ein kleines Ostern. Die Erinnerung an den Tag, an dem Jesus vom Tod auferstanden ist. Und so feiern wir heute auch ein kleines Auferstehungsfest. Ich las dieser Tage von einem kleinen Jungen, so in den 70er Jahren musste der jede Woche zum Schulgottesdienst frühmorgens in die Auferstehungskirche. Und ihm war völlig klar, dass die Auferstehungskirche so heißt, weil man früh aufstehen muss, um dahin zu gehen. Wir feiern, dass Jesus, der Lebendige, heute bei uns ist und unter uns ist. Und wir singen miteinander ein erstes Lied aus dem grünen Liederbuch, die Nummer 39. Majestät, herrliche Majestät. 39.
Der Psalm für die heutige Bibelstunde ist der Psalm 4. Und es ist ein Gebet, in dem wir auch etwas von Gottes Herrlichkeit entdecken können. Nämlich ein Gebet, wo David zum Ausdruck bringt, dass trotz aller Anfeindung dieser herrliche Gott ihn trotzdem führt durch alles hindurch, ihm trotzdem tiefen Frieden schenkt. Und wir beten jetzt diesen Psalm miteinander. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst. Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern? Erkennet doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Zürnet ihr, so sündiget nicht. Redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille. Opfert, was recht ist, und hoffet auf den Herrn. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Du erfreust mein Herz, ob jene auch viel Wein und Korn haben. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Ja, und diesen Gott wollen wir jetzt noch loben mit einem weiteren Lied, die Nummer 38, Jesus, dir gehört mein Leben.
Danke. Wir wollen beten. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, das hast du uns versprochen. Und wir danken dir, Herr, dass du jetzt als der Auferstandene, als der Lebendige hier bei uns bist. Wir möchten hören auf dich und wir bitten dich, dass du uns offene Herzen und Ohren schenkst und uns das wichtig machst, was dir wichtig ist. Amen. Manche von Ihnen wissen, dass wir als Schwesternschaft seit ungefähr einem Jahr in einem sogenannten Zukunftsprozess unterwegs sind und uns Gedanken machen, wie Gott uns weiterhin führen möchte, auch im Blick auf unsere Aufgaben. 90 Jahre nach Gründung der Schwesternschaft und der Bibelschule fragen wir uns grundsätzlich, was ist in Zukunft unser Auftrag? Was ist unsere Identität in dieser Zeit? Bei allem Nachdenken und Hören auf Gott stellen wir fest, unsere Lebensform als Diakonissen ist zwar etwas sehr Spezielles, Aber das, was unser Auftrag ist und was uns geistlich wichtig ist, das ist nichts anderes als das, was für jeden Nachfolger von Jesus gilt: Zeugen für Jesus sein, seine Botschaft weitertragen, Menschen dienen in ihren Nöten und die Beziehung zu Jesus pflegen, im Hören auf ihn und im Gebet. Und auf dieses Stichwort Gebet möchte ich heute Nachmittag den Schwerpunkt setzen. Vor einiger Zeit sollte ich eine Andacht zum Thema Gebet für die Schwestern halten, und daran lasse ich sie heute etwas teilhaben. Und dabei frage ich mich ja, muss man denn eigentlich den Eidlinger Schwestern und den Eidlinger Bibelstundenbesuchern sagen, dass sie beten sollen? Ist das nicht wie Eulen nach Athen tragen oder Wasser zum Bach? Ich vermute, darin sind wir uns einig. Wenn es etwas gibt, wofür wir bekannt sein wollen, dann schon auch dafür, dass wir beten. Eine Andacht zu halten über das Gebet finde ich deshalb gar nicht so einfach, weil es ist vielleicht viel zu einfach. Wie gesagt, man braucht kein Wasser in den Bach tragen, da gibt es genug davon. Was sage ich Menschen, die doch schon beten, über das Thema Gebet? Als ich anfing, mich vorzubereiten, hatte ich 3 Vermutungen. Meine erste Vermutung: wir wissen doch alles über das Gebet. Natürlich wissen nicht alle alles, aber wenn wir einmal zusammentragen würden, allein hier im Raum heute Nachmittag, was da vorhanden ist an guten Gedanken und an Theorie über das Thema Gebet, wir könnten wahrscheinlich Bücher damit füllen und ich glaube gute Bücher. An Theorie zum Thema mangelt es uns vermutlich nicht. Und vielleicht überlegen Sie mal kurz, welche Aussage über das Gebet ist Ihnen denn wichtig? Gibt es irgendeinen Gedanken zum Thema Beten, der Sie bisher geprägt hat? Denken Sie mal eben nach. Vielen Dank. Psalm 50. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Noch jemand einen Gedanken, einen Satz? Vielen Dank. Ja. Ja. Der Dank. Ich habe es nicht verstanden. Dein Wille geschehe, ja. So betet Jesus, so lehrt er uns zu beten.
Nach dem Amen bete weiter.
Genau, ja. Ne? Unser ganzes Leben soll durchzogen sein von Gebet. Ich sage Ihnen am Schluss, was es bei mir ist. Das war meine erste Vermutung. Wir wissen ganz viel zum Thema Gebet. Meine zweite Vermutung war: wir sind nicht nur gut in der Theorie, sondern eigentlich doch auch in der Praxis. Wir beten doch tatsächlich. Manche von uns beten allein für sich still. Andere beten mit anderen auch zusammen, im Gebetskreis, im Hauskreis. Wir beten für unsere eigenen Anliegen, wir beten für andere Menschen, wir beten für Dienste in der Gemeinde, wir beten für ganze Völker. Wir danken, wir loben, wir singen, das tun wir doch. Und meine dritte Vermutung: auch wenn wir viel wissen und auch wenn wir viel beten, es könnte uns vielleicht trotzdem gut tun, etwas zum Thema Gebet zu hören. Nicht, um noch mehr zu wissen, sondern weil wir eben einfach Menschen sind. Menschen, die manchmal mutlos werden, die immer wieder auch unsicher sind. Menschen, die mit ihrer Praxis nie ganz an ihre Theorie heranreichen, weil wir immer wieder hinter unserem guten Willen zurückbleiben und weil wir immer wieder auch angefochten sind, ob es denn mit dem Gebet wirklich so ist, wie wir hoffen. Womöglich brauchen wir nicht mehr Wissen, nicht mehr Versammlungen zum Gebet, obwohl man hier nie zu viel tun kann, aber vielleicht brauchen wir ein bisschen Trost, ein wenig mehr Freude zum Gebet, eine zuversichtliche, frohe Gelassenheit, eine Ermutigung halt. Und das möchte ich heute Nachmittag gern versuchen. Eine Ermutigung zum Gebet. Und dazu möchte ich mit Ihnen einen Text lesen aus der Bibel, wo es um das Thema Gebet geht. Der steht im 2. Buch Mose, Kapitel 17, ab Vers 8. Da wird uns erzählt, wie das Volk Israel, nachdem Mose es herausgeführt hat aus der Knechtschaft in Ägypten, auf der Wüstenwanderung von Feinden angegriffen wird, von den Amalekitern. Und ich lese diesen Text, Sie können ihn auf der Folie mitlesen. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim, das ist ein Ortsname. Da sprach Mose zu Josua, seinem Diener: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt zum Gebet, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Diesen Text kann man so auslegen, dass er alle unsere geheimen Ängste und Befürchtungen über das Gebet bestätigt. Zum Beispiel so: Von unserem Gebet hängt alles ab. Wenn wir nicht genug beten, dann siegt der Feind. Das kann man hier herauslesen. Oder man kann da herauslesen, Beten ist unglaublich anstrengend. Das ist eine solche Kraftanstrengung, das hält ein Mensch allein gar nicht durch. Der brauchte zwei andere, die ihm die Hände stützen. Oder so: Das geringste Nachlassen in der Kraftanstrengung des Gebets rächt sich sofort. Kennen Sie solche Gedanken? Ich schon. Aber eigentlich ist das doch die Vorstellung von einem ziemlich kleinlichen Gott, oder nicht? Ich möchte das mal nicht so betrachten und ich möchte diesen Text auch gar nicht umfassend auslegen, sondern es war ein Aspekt dabei, der mir in die Augen gesprungen ist und der mir wichtig war. Und dieser eine Aspekt in diesem Text wird für mich deutlich in einem Bild, in diesem Holzschnitt von Walter Habdank. Man sieht hier in der eigenartigen Weise des Künstlers den Beter Mose mit erhobenen Händen und die beiden Gehilfen, die so schräg hinter ihm stehen und seine Arme stützen. Vor einigen Jahren hatten wir dieses Bild vorne drauf auf unserem Gebetskalender fürs Pfingstjugendtreffen. Und als ich das damals so gesehen habe, habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob das passt. Also Pfingstjugendtreffen und dann so ein Bild. Ich meine, Pfingsten, da werden doch alle Hände gebraucht. In stressigen Zeiten, ob das jetzt Krieg ist gegen die Amalekiter oder Pfingstjugendtreffen in Eitlingen, da braucht man doch seine Hände. Und dieser Mann Mose hier, der hat doch eigentlich alle Hände voll zu tun. Und was macht er mit seinen Händen? Er streckt sie nach oben. Er betet. Ja, da kann er doch gar nichts anfassen. Was machen wir mit unseren Händen in stressigen Zeiten? Wenn Not am Mann ist oder an der Frau, wenn es eng wird, wenn es klemmt, wenn die Arbeit drängt, wenn man Abhilfe schaffen muss, dann ist doch der natürlichste spontane Impuls Handeln. Steckt das Wort Hand drin. Handeln. Anpacken. Die Hände gehen lassen. So hieß das früher bei uns. Da gibt es eine ganze Reihe von Redensarten, die das ausdrücken. In die Hände spucken, die Hände aus den Taschen nehmen, jedenfalls nicht die Hände in den Schoß legen, zumindest händeringend nach Lösungen suchen? In stressigen Situationen sind wir alle in der Versuchung, das zu leben, was man praktischen Atheismus nennt, nämlich zu handeln, als käme alles auf unser Handeln an. Wir handeln, als müssten und als könnten wir allein klarkommen, als hinge alles davon ab, was wir mit unseren Händen hinkriegen. Und vielleicht war das bei Mose ja auch so, nicht? Die haben gemerkt, sie werden jetzt angegriffen. Und da kann man ja anfangen, mal hektisch alles zusammenzusuchen, was sich als Waffe gebrauchen lässt. Das waren ja keine Krieger, die Israeliten. Man kann anfangen, sich umzuschauen, wer kommt denn als Soldat in Frage? Und wir erfahren in unserem Text nicht, ob Gott ihm das gesagt hat, jetzt geh mal auf den Hügel zum Beten, oder ob er selber auf diese Idee kam. Jedenfalls war ihm irgendwann klar, jetzt ist was anderes dran als Hand ans Schwert, jetzt ist dran Hände hoch. Ich glaube, es ist für unser Beten wichtig, dass wir nicht zu viel vom Beten erwarten, sondern alles von Gott erwarten. Hä? Klingt das ein bisschen paradox? Ich glaube schon, oder? Also ich sage es nochmal anders. Beim Beten geht es nicht um die richtige Technik, wie man Gott rumkriegt, dass er macht, was wir für richtig halten. Beim Beten geht es darum, dass wir die Hände hochnehmen. Unser Beten muss Gott nicht helfen, seinen Job zu machen. So schreibt Ole Hallesby in seinem Klassiker vom Beten, ich zitiere, Gott braucht keine Hilfe von uns, er braucht nur Zugang. Beten heißt nicht, wir helfen Gott und dann macht er was, sondern wir geben Gott Zugang zu unserer Not. Und das tun wir mit erhobenen Händen. Wie ist das gemeint? Ich möchte das gerne in drei Gedanken entfalten. Hände hoch zum Beten. Das heißt, erstens, ich ergebe mich. Wir kennen das aus dem Krimi oder aus dem Western. Hände hoch! Ja. Wer seine Hände hochnimmt, Sie können das mal ausprobieren, wenn es Ihnen nicht zu peinlich ist. Ja, mal probieren, ne? Hände hoch, okay. Ja, also, wenn es Ihnen jetzt in der Nase kribbelt, haben Sie ein Problem. Wer die Hände hochnimmt, Sie dürfen sie auch wieder runter tun, der hört auf, sich zu verteidigen, der hört auf zu kämpfen, der hört auf, Widerstand zu leisten. Ich ergebe mich. Weil meine Anliegen Gottes Sache sind, weil der Kampf gegen Amalek Gottes Sache ist, weil der Dienst, den wir für Gott tun, auch seine Sache ist, deswegen dürfen wir und sollen wir immer wieder die Pfoten wegnehmen und Gott alles überlassen. Ihn machen lassen, ihm Raum geben. Mich selbst ihm überlassen, meine Sorgen ihm überlassen, meine Pflichten, meine Freunde ihm überlassen, meine Lasten und erst recht seine Sachen ihm überlassen. Ich glaube, manchmal muss Gott uns erinnern, Hände hoch, Hände weg, lass mich doch mal daran. Mir ist irgendwann beim Bibellesen mal aufgefallen, wenn Gott Menschen zuspricht, heißt es immer wieder, ich fasse dich bei deiner rechten Hand. Haben Sie vielleicht auch schon gelesen. Und irgendwann ist mir das aufgefallen, ich habe gedacht, wieso bei der rechten? Wieso fasst Gott nicht meine linke Hand und dann habe ich die rechte noch frei und kann damit noch dieses oder jenes tun? Naja, eben drum. Vielleicht soll ich das Machen mal lassen und ihn machen lassen. Hände hoch. Ich ergebe mich. Ein zweiter Gedanke, Hände hoch, heißt, ich empfange alles von Gott. Ich bin bereit, zu nehmen. Das ist ja die klassische Gebetshaltung, erhobene Hände. Das haben nicht die Charismatiker erfunden. Die Menschen der Bibel haben mit erhobenen Händen gebetet, weil alles Gute von oben kommt, von dem Vater des Lichts, so schreibt es Jakobus. Wir dürfen alles von ihm erwarten. Von ihm kommt meine Hilfe, sagt der Psalmist. An Gottes Segen ist alles gelegen. Er ist es doch, der mir Kraft schenkt. Indem ich ganz bewusst nehme und empfange, ehre ich Gott als den Geber aller Gaben. Ich ehre ihn als Gott. Ich praktiziere Abhängigkeit. Ich bin doch angewiesen auf das Nehmen, auf das Empfangen. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard sagte, Gottes zu bedürfen ist des Menschen höchste Vollkommenheit. Gott nötig zu haben. Und das tue ich, wenn ich die Hände erhebe, wenn ich Gott bitte und wenn ich von ihm nehme. Hände hoch kann bedeuten, ich brauche etwas, bitte gib mir. Und noch ein dritter Gedanke. Hände hoch bedeutet auch, ich gebe Gott die Ehre, ich zeige auf ihn. Das machen die christlichen Fußballer manchmal, wenn sie ein Tor geschossen haben, dann zeigen sie nach oben. Gott hat mir geholfen, sein Geschenk. In dem Lied haben wir es vorhin gesungen, ich erhebe dich mit betenden Händen. Man kann Gott auch mit tätigen Händen erheben, aber auch mit betenden Händen. Wir zeigen nach oben, wir sagen, er ist's. Und im Grunde sind diese drei Gedanken, sagen eigentlich dasselbe. Ich ergebe mich, ich bitte Gott, gib mir, was ich brauche und ich lobe ihn. Ich mache praktisch ernst damit, dass Gott da ist, dass er real ist, dass er Gott ist und nicht ich. So lädt er uns ein, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Ich bin's doch nicht. Deswegen Hände hoch, deswegen beten und deswegen nicht so viel vom Beten erwarten, sondern von Gott alles erwarten. Ich würde gern mit Ihnen ein Lied singen an dieser Stelle. Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, Gott hört mein Gebet. Das steht nicht in unserem Liederbuch, deswegen sehen wir es hier vorne auf der Leinwand. Ich sagte zu Anfang, wenn es bei uns, die wir doch schon beten, ums Thema Gebet gehen soll, dann brauchen wir vermutlich nicht Belehrung oder Ermahnung, sondern wahrscheinlich eher Ermutigung, neue, frische Zuversicht. Und deswegen möchte ich noch einmal ein paar Ermutigungssätze zum Gebet mit Ihnen teilen. Vier Sätze der Ermutigung zum Gebet. Ein erster Satz. Wir können beten, obwohl wir es nicht können. Es kann ja schon immer wieder der Zweifel an uns nagen, bete ich eigentlich richtig? Weiß ich überhaupt wirklich, wie das geht mit dem Beten? Paulus schreibt im Römerbrief, Römer 8, der Geist Gottes nimmt sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Da kann man ja schon mal staunen. Wenn Paulus schon schreibt, also wir wissen gar nicht, wie wir richtig beten sollen, was sollen wir dann erst sagen? Aber, und das finde ich sehr ermutigend, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen um die Qualität unserer Gebete. Weder um die Wortwahl, noch um die Ernsthaftigkeit, weder um die Angemessenheit noch um die Aktualität. Wir brauchen uns keine Sorgen machen, denn Gottes Geist unterstützt uns. Jeder von uns kann beten. Jedes Kind kann beten. Jeder Mensch kann beten, obwohl wir es nicht können. Das finde ich eine starke Ermutigung. Ich kenne noch einen anderen Zweifel, nicht nur den, ob ich richtig beten kann, sondern auch, ob ich eigentlich richtig bin. Bin ich denn so, dass Gott mich erhören kann? Bin ich in der richtigen Verfassung zum Beten? Vielleicht kennen Sie das ja auch. Deswegen ein zweiter Satz zur Ermutigung. Wir werden erhört, obwohl wir es nicht verdienen. Womit wollen wir denn verdienen, dass Gott uns erhört? Wir werden sogar dann erhört, wenn wir vergessen zu beten. Gott ist doch nicht kleinlich. Wo kämen wir hin, wenn Gott uns nur das geben würde, worum wir bitten? Und ich finde das ein sehr freundliches Wort von Gott im Propheten Jesaja. Ehe sie rufen, werde ich hören. Während sie noch reden, will ich antworten. Wir können Gott durch unser Beten nicht kaufen. Wir können ihn auch nicht bestechen. Womit denn? Wir können ihn und wir müssen ihn mit nichts irgendwie günstig stimmen oder großmütig. Das ist er in sich selbst. Er braucht es auch nicht, dass wir gut beten, denn er ist gut. Daniel wusste das, als er für Jerusalem betete. Da sagte er: Neige, mein Gott, dein Ohr und höre. Tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstungen und die Stadt, über der dein Name genannt ist. Denn nicht aufgrund unserer Gerechtigkeiten legen wir unser Flehen vor dich hin, sondern aufgrund deiner vielen Erbarmungen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, merke auf und handle, zögere nicht, um deiner selbst willen, mein Gott. Ich habe mich gefreut, als ich heute Morgen die Losungen aufgeschlagen habe. Genau dies ist der Wochenspruch für die kommende Woche. In einer anderen Übersetzung habe ich da gelesen: Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Daniel bekennt: Wir können nichts vorweisen, was wir vor Gott geltend machen könnten, als Grund, warum er uns erhören soll. Wenn er uns nicht aus purer Gnade erhört, dann haben wir keine Chance. Pfarrer Wolfsberger erzählte einmal, dass er meistens vergisst, um Gottes Schutz zu bitten, wenn er sich ins Auto setzt und irgendwie wohin fährt. Und doch hat Gott ihn schon so oft bewahrt. Und dann hat er gesagt, ich zitiere ihn: Wahrscheinlich denkt sich Gott, ach, der Wolfsberger, der vergisst es immer, dem mache ich es halt so. Ich weiß nicht, wie oft ich vergesse, für wichtige Dinge zu beten. Und Gott beschenkt mich, das ist unglaublich. Wir dürfen so von Gott denken, so gütig ist er, wir werden erhört, obwohl wir es nicht verdienen. Es liegt nicht an unserem Tun. Ein dritter Satz zur Ermutigung: Gott gebraucht unsere Gebete, obwohl wir nicht verstehen, wie und warum. Die Frage kennen Sie vielleicht auch. Wenn Gott unsere Gebete nicht braucht, warum will er sie dann? Warum sollen wir denn dann beten? Wie sollen wir uns das vorstellen, dass unsere Gebete Teil von Gottes Plan mit seiner Welt sind? Wir kennen darauf keine Antwort. Das ist Gottes Geheimnis. Ich zitiere noch einmal Pfarrer Wolfsberger: Unser Beten entspringt immer wieder der Sehnsucht, den Himmel auf die Erde zu ziehen. Wir beten, dass Gottes Reich kommt. Wir beten, dass sein Wille geschieht. Wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn ich es richtig sehe, dann macht diese Sehnsucht einen großen Teil unserer Motivation zum Beten aus. Wir wollen doch Anteil haben an Gottes Wirken in dieser Welt und in unserer Zeit. Wir wollen dabei eine Rolle spielen. Wir möchten so gern mit unserem Beten, mit unserem Leben, mit unserem Dienst einen Beitrag leisten, dass Menschen mit Gott in Verbindung kommen, dass Gottes Einfluss in dieser Welt wächst. Und diese Sehnsucht verwirklicht sich, indem wir beten. Wir beten um konkrete Dinge. Ich weiß nicht, wofür Sie beten. Wir beten, dass Menschen gesund werden. Wir beten, dass unsere Freizeiten voll werden. Wir beten, dass es an Pfingsten nicht regnet. Ja? Und wir wissen doch nicht wirklich, ob das in Gottes Plan ist. Wir wissen es nicht. Aber hinter all dem steht genau diese Sehnsucht nach dem Kommen des Reiches Gottes. Es geht beim Beten nicht um eine Technik, es geht nicht um eine Pflichtübung, es geht um diese Sehnsucht. Es geht um diesen tiefen Wunsch. Und damit dürfen wir immer wieder zu Gott kommen, ihm alles sagen und es dann ihm überlassen, was er tut. Noch einmal Wolfsberger: Beten heißt, sich Gott hinhalten und es darauf ankommen lassen, was er dann macht. sich Gott hinhalten und es darauf ankommen lassen, was er dann macht. Und Gott macht etwas, wenn seine Leute beten. Er gebraucht unsere Gebete auf seine gute, uns völlig unverständliche Art und Weise. Wir dürfen uns ihm ganz überlassen, ihm alles sagen und dann einfach abwarten, was er macht. Und gegen den Zweifel, ob Gott uns denn auch erhören wird, steht noch ein vierter Satz zur Ermutigung. Gottes Reich kommt, obwohl wir es oft nicht sehen. Wir sehen oft nicht, was unsere Gebete bewirken. Aber wir dürfen zuversichtlich glauben, was Jesus uns versprochen hat. Die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwinden. Sein Reich kommt. Ich fand ein Gebet von einem Ernst Lange, das mich sehr angesprochen hat, und das möchte ich Ihnen vorlesen. Herr, ich bitte dich um die Zuversicht, dass deine Welt bleibt. Dass dein Leben stärker ist als ihr Tod. Dass dein Frieden mehr wiegt als ihre Angst. Dass deine Liebe einst allen Mangel stillt. Dass deine Geduld den Aufruhr der Welt unter Kontrolle hat. Dass deine Hoffnung für diese Welt alle Verzweiflung in dieser Welt aufwiegt. Ich bitte dich um Zuversicht, dass deine Welt bleibt, weil du ihr treu bist. Gottes Reich kommt, auch wenn wir es nicht, noch nicht sehen können. Lassen Sie uns nochmal ganz zuversichtlich miteinander singen. Ein Lied, ein Klassiker zum Thema Beten. Welch ein Freund ist unser Jesus? 314 im Grünen Liederbuch. Wie kann denn ein zuversichtliches Beten aussehen? Ich möchte Ihnen gern noch zwei Beispiele erzählen, weil sie vielleicht unsere Fantasie beflügeln und unsere Erwartungen anregen können. Das erste Beispiel, von dem ich Ihnen erzählen möchte, ist erfunden. Abilene ist eine Romanfigur. Sie ist ein farbiges Dienstmädchen bei einer weißen Lady in Jackson, Mississippi, in den 50er Jahren, in der Zeit, als Martin Luther King seine berühmte Rede hielt über seinen Traum von der Gleichheit aller Menschen und aller Rassen. Abilene hat ein hartes Leben. In dem Roman »Gute Geister« von Catherine Stockett, verfilmt unter dem Titel »The Help«, bekommt man einen Eindruck von den Demütigungen, denen die Farbigen zu dieser Zeit von Seiten der Weißen ausgesetzt sind. Abilene konnte nicht lange zur Schule gehen, weil ihre Familie auf ihr Einkommen angewiesen war. Als sie die Schule verließ, sagte ihre Lehrerin zu ihr, »Du musst schreiben, wenn du dich weiterbilden willst.« So fing Abilene an, ihre Gebete aufzuschreiben. Sie betet schriftlich und sie sammelt ihre Briefe an Gott in einem blauen Schulheft. In ihrer Gemeinde reißen sich die Leute darum, auf ihre Gebetsliste zu kommen, denn sehr oft erhört Gott ihre Gebete. Eines Tages hat sie den Eindruck, sie soll Miss Skeeter auf ihre Gebetsliste setzen. Miss Skeeter ist die Freundin ihrer Arbeitgeberin, also auch eine weiße, reiche Lady. Und Miss Skeeter hat Abilene tatsächlich gefragt, ob sie sich nicht manchmal wünscht, dass sich die Dinge für die Farbigen verändern sollten. »Oh nein, Ma'am«, hat sie pflichtschuldigst geantwortet, »ist alles gut, so wie es ist.« Aber sie setzt Miss Skeeter auf ihre Gebetsliste und das tut sie mit einiger Sorge, denn sie ahnt, dass Gott ihr diesen Eindruck nicht umsonst gegeben hat. Ich zitiere Abilene. »Das Problem ist, mir ist klar, wenn ich anfange, für Miss Skeeter zu beten, dann geht das Gespräch weiter, wenn ich sie das nächste Mal sehe. Und auch beim übernächsten Mal und beim überübernächsten. Weil's das ist, was Beten bewirkt. Es ist wie Elektrizität, hält Sachen in Gang. Als Miskita sie eines Tages heimlich anfragt, ob sie sie interviewen dürfte über ihr Leben als farbiges Dienstmädchen bei einer weißen Lady für ein Buch, das sie schreiben will, da weiß Abilene, dass Ärger auf sie zukommt, aber auch neue Hoffnung. Und sie weiß, dass es mit ihren Gebeten zu tun hat. Die sind wie Elektrizität, halten Sachen in Gang. Das war mein erstes Beispiel und ich fand es sehr ermutigend. Gebet hält Sachen in Gang. Wir wissen nicht genau, warum wir für etwas beten sollen. Aber es kann gute Gründe haben und wer weiß, was daraus wird. Das zweite Beispiel, von dem ich Ihnen erzählen möchte, ist nicht erfunden. Der amerikanische Theologe und Psychologe Frank Laubach lebte vor etwa 100 Jahren und wurde der Apostel der Alphabetisierung genannt. Er wirkte zunächst 10 Jahre als Missionslehrer auf den Philippinen. Als er sich um den Posten des Direktors am College für Pädagogik in Manila bewarb, gab es einen Konkurrenten. Aus Höflichkeit stimmte Laubach für diesen Mann und verlor die Abstimmung mit einer Stimme. In den nächsten 2 Jahren litt er nicht nur unter verschiedensten Krankheiten, sondern auch unter bitteren Selbstvorwürfen und Depressionen. 1929 folgte er einem Ruf in die Evangelisationsarbeit auf Mindanao beim Volk der Moros. Doch Erfolg stellte sich nicht ein. Eines Abends, als er in der Einsamkeit Gott suchte, redete Gott durch seine eigenen Lippen zu ihm und er hörte sich selbst sagen: Mein Kind, du hast versagt, weil du diese Moros nicht wirklich liebst. Wenn du vergessen kannst, dass du Amerikaner bist und nur daran denkst, wie ich sie liebe, dann werden sie offener werden. Das wurde zum Wendepunkt in Laubachs Leben. Im Rückblick schrieb er: Nach jenem Abend, an dem Gott mein Rassenvorurteil getötet und mich farbenblind gemacht hatte, schien es, als würde Gott an jeder Ecke Wunder wirken. Aus dieser Erfahrung resultierten 2 Dinge. Das eine war die Entwicklung einer Alphabetisierungskampagne, durch die schließlich rund 60 Millionen Menschen weltweit lesen und schreiben lernen konnten. Das andere war Laubachs geistliches Wachstum, über das er in seinem Buch Letters by a Modern Mystic, Briefe eines modernen Mystikers, berichtet. Bei diesem geistlichen Wachstum spielte Gebet die zentrale Rolle. Laubach übte sich darin, in ständigem Gebetskontakt mit Gott zu bleiben. So schrieb er im Februar 1931 über die Reaktion von Menschen auf ihn: Ich tue nichts Sichtbares, als nur für sie zu beten und an Gott zu denken, wenn ich unter ihnen bin. Sie wissen, dass ich evangelisch bin, und doch sind 2 der führenden Moslemgeistlichen in der ganzen Provinz herumgelaufen und haben jedem erzählt, dass ich den Menschen helfen würde, Gott kennenzulernen. Bei Fritz Frank Laubach werden Gebet und Arbeit zu einer Einheit. Er schreibt: Von allen heutigen Wundern ist dieses das Größte, zu wissen, dass ich dich am besten finde, wenn ich hörend arbeite. Nicht, wenn ich ruhig bin oder meditiere oder auf den Knien im Gebet liege, sondern wenn ich hörend und voller Bereitschaft arbeite. Überall, wo Laubach hinkam, experimentierte er mit seinen sogenannten Blitzgebeten. Auf dem Bahnhof Allahabad in Indien schrieb er: Als ich heute Morgen vom Zug kam und für all die Menschen auf der Straße betete, spürte ich, wie neue Energie in mich strömte. Ich werde vielleicht nie erfahren, was diese kurzen Gebete für sie bewirken, aber was sie für mich tun, ist elektrisierend. Es vertreibt die Müdigkeit und durchströmt einen mit neuer Kraft. Laubach erlebte oft, wie Gott ihn, während er betete, auf die Nöte anderer Menschen aufmerksam machte. Ständig versuchte er zu lernen, wie er noch besser für andere beten könnte. Er schrieb: Vater, habe ich nicht gelernt, dass man am besten für die Menschen beten kann, wenn man sich zu ihnen setzt und dort für sie betet? Aber vielleicht ist es ja genauso wirkungsvoll, wenn ich beim Beten ihre Briefe oder Fotos in der Hand halte. Manche von Laubachs Experimenten wirken etwas befremdlich auf uns. Aber in seiner Leidenschaft für Gott und in seiner Erwartungshaltung dem Gebet gegenüber ist er für uns ein Vorbild. Und sein Gebetsleben katapultierte ihn, so schreibt sein Biograf, in die weltweite Alphabetisierungsarbeit. Gebet machte ihn zu dem Menschen, den Gott zum Segen in der Welt gebrauchte. Laubach betet: Herr, was ist das größte Geschenk, das der Mensch der Menschheit machen kann? In der Seele schön sein und dann andere in die Seele blicken lassen. Gebet macht uns in der Seele schön. Das ist doch nicht wenig. Gebet ist ein unendlich weites Feld. Die Hauptsache dabei ist, dass wir beten. Dass wir getrost, zuversichtlich beten, mit Freude und mit Hingabe. Der Satz zum Thema Gebet, der mich persönlich am stärksten geprägt hat, stammt aus meinem eigenen Bibelschulunterricht vor langer Zeit und ich glaube, er stammt von Schwester Barbara, die mal sagte: Beten lernt man durch Beten, so wie man Schwimmen durch Schwimmen lernt. Ich habe gedacht, das ist es. Einfach beten. Beten lernt man durch Beten. Lassen Sie uns Gott bitten, dass er uns immer mehr diese Sehnsucht schenkt, durch die wir uns ihm hinhalten, mit allem. Und wenn uns das dann in der Seele schön macht, dann wird er geehrt und die Menschen werden gesegnet. In diesem Sinne, lassen Sie uns beten miteinander. Herr, das ist so ein unglaubliches Vorrecht, dass wir einfach mit dir reden dürfen. Mit unseren unvollkommenen und manchmal auch dummen Worten. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst, der uns leitet und der es so übersetzt, dass es bei dir gut ankommt. Danke für deine Freundlichkeit und für deine Großzügigkeit, mit der du unsere Gebete annimmst und auch das, was wir noch gar nicht mal in ein Gebet formuliert haben. Herr, wir möchten das lernen und üben, mit allem, was uns beschäftigt, uns dir hinzuhalten. Und dann gib du uns, was wir für uns brauchen, was wir für andere erbitten, was wir für dein Reich erbitten. Danke, dass wir immer wieder neu, wie die Jünger, zu dir kommen dürfen und sagen: Herr, lehre uns beten, bring du es uns bei. Erinnere du uns immer wieder. Danke, dass wir in diesen Tag, in diese Woche, in die kommende Zeit gehen dürfen und wissen: Wir dürfen immer mit dir reden und du tust nichts lieber als uns hören. Danke, wir sind gesegnet. Amen. Wir wollen noch einmal miteinander singen, in der Stille angekommen. Sie sehen das Lied vorne auf der Folie. Ich darf Sie herzlich einladen zur Bibelstunde nächsten Sonntag, wieder 14 Uhr. Es predigt Dietmar Kammler, der Vorsitzende des Süddeutschen Gemeinschaftsverbandes. Ein zweites, wozu ich Sie einladen darf: In knapp 2 Wochen macht unser Buchcafé Credo, veranstaltet eine Autorenlesung mit Frau Cornelia Mack. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Angst, Verstehen, Entmachten, Verwandeln. Und aus diesem Buch liest sie Freitag, 24.02. im evangelischen Gemeindehaus. Draußen am Ausgang gibt es Handzettel, die Sie gern mitnehmen können. Dann soll ich noch einladen: In den Winterferien vom 1. bis zum 3. März haben wir hier im Mutterhaus ein Angebot für Kinder, 3. bis 5. Klasse, und zwar Kinderkochtage. Ja, wenn Sie Kinder kennen, die in diesen Ferien noch was unternehmen möchten, vielleicht Nachbarskinder oder so, Kinderkochtage hier im Mutterhaus. Und die Einladung dazu findet sich in diesem Prospekt, wo die ganzen Kinderfreizeiten drin sind. Da ist das innen dabei. Das war's, glaube ich. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Gott befohlen. Auf Wiedersehen.